Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Blickkontakt der Podcast. Ich bin Eva und mich habt ihr schon mal in der zweiten Podcast-Folge gehört. Und ich bin eine der Chefredakteurinnen der Blickkontakt. In der zweiten Folge habe ich mich ja mit Hanna darüber unterhalten, wie die Situation mit dem Lernen zu Hause für sie ist als Schülerin. Und jetzt habe ich mir gedacht, schauen wir uns das Ganze auch mal von der anderen Seite an. Und dazu habe ich mir einen Lehrer ins Mikro geholt. Und das ist heute ein ganz besonderer Gast, den man normalerweise nur von hinter den Kulissen der Schülerzeitung kennt. Und das ist Herr Hartmann. Genau. Und am besten stellen Sie sich doch einfach mal selber vor.
Ich bin Herr Hartmann. Was soll ich jetzt dann noch vorstellen?
Ja, wer Sie sind. Vielleicht kennen Sie manche nicht.
Das stimmt. Also ich bin der Betreuungslehrer der Schülerzeitung Blickkontakt, unterrichte seit 2002 am von Müller-Gymnasium Deutsch, Geschichte und Ethik. Und stelle mich hier jetzt den total durchdachten kritischen Fragen der Chefredaktion.
Ja, jetzt seit wo wir Sie ja am Anfang immer zu Hause unterrichtet haben, Sie, beziehungsweise einfach nur den Schülern Fragen online gestellt haben, da waren Sie doch bestimmt auch mal froh, die Schüler nicht um 8 Uhr zu sehen, oder? Live, in Person.
Also die Schüler nicht live zu sehen, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich froh war, dass ich nicht um 8 Uhr oder um 7:30 irgendwo anfangen musste. Das war natürlich schon schön. Man konnte sich das aussuchen, wann man sich an den Rechner setzt und seine Sachen irgendwie zusammenstellt. In der Früh ging meistens sowieso nichts, weil Mebis nicht funktionierte. Und das war natürlich schon cool, ja, dass man da sich die Zeit nehmen konnte, wann man wollte am Tag und sich das so in den privaten Zeitablauf eigentlich wahnsinnig gut integrieren konnte. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es schön war, die Schüler nicht zu sehen, weil ich finde, das ist schon eher das größte Manko, dass man die Schüler nicht sieht. Ja, weil das ist, ja, das ist wie Trockenschwimmen. Ja, das ist in der Theorie vielleicht mal schön, aber in der Praxis will man doch ins Wasser und will das ja spüren, wie Unterricht ankommt und wie Unterricht funktioniert. Und ja, ich finde eh immer, Unterrichten ist so eine persönliche Sache zwischen zwei Menschen. Oder mehr dann natürlich, aber es ist ja immer irgendwie was, was nur auf einer Beziehungsebene geht und die bricht halt weg, wenn man die Leute nicht sieht. Und das ist dann auch schwierig, dass man ja diese Rückmeldung auch nicht hat, ja, nicht sieht, was funktioniert oder was funktioniert nicht. Wo macht man gerade zu viel, wo macht man zu wenig, ja, dann sieht man, was haben die Kollegen eingestellt bei Mebis, denkt man sich, puh, jetzt muss man mal ranhalten. Dann denkt man sich wieder, nee, jetzt haben sie schon in Mathe, in Englisch so viel, jetzt wollen wir nicht in Deutsch auch noch mit Tonnen an Material zuschütten. Also wie gesagt, das war eher schwierig.
Ja klar, also das ist ja auch im Prinzip das, was, also so ist es den Schülern ja auch gegangen. Am Anfang hat sich ja jeder gefreut, dass er sich jetzt seinen Tag so selber einteilen kann und quasi immer länger ausschlafen kann und dafür halt zu seiner Zeit, wo man halt dann am produktivsten ist, was machen kann. Aber das mit der Kommunikation, das ist echt so eine Sache gewesen. Welche Plattform haben Sie dann benutzt? Also haben Sie immer gleich auf Mebis was reingestellt oder haben Sie es per Mail gemacht oder wie war das bei Ihnen?
Ich musste ja dadurch, dass ich einen Q12-Kurs hatte, bei denen klar war, dass relativ bald das Abi kommt, konnte ich mich jetzt nicht darauf verlassen, zu warten, bis Mebis funktioniert. Bei der Q11 wollte ich das auch nicht. Deswegen habe ich in Anführungszeichen illegalerweise mir eine Cloud eingerichtet auf Google und habe WhatsApp-Gruppen eingerichtet, über die ich die Cloud praktisch gesteuert habe. Und das hat bei den Großen, muss ich echt sagen, super funktioniert. Die waren dann in Teams eingeteilt zum Teil und mussten dann die Aufträge praktisch im Team bearbeiten. Und dadurch, dass man über WhatsApp die schnelle Rückmeldung bekommen hat, wenn jemand was nicht kapiert hat oder wenn irgendwas unklar war, konnte man das auch relativ schnell klären. Und ich habe ja natürlich auch immer gut gesehen, ob es alle gesehen haben auf WhatsApp. Ja, blaue Häkchen. Keiner konnte sagen, was, ja. Nee, habe ich gar nicht. Was bei Mails wohl manchmal so war, ja, was ich mitbekommen habe von Kollegen, dass die gemeldet und gemeldet und gemeldet haben und boah, muss wahrscheinlich im Spam-Ordner verschwunden sein. Und dann bei den Kleinen, also in der 5. habe ich Mebis benutzt, einfach damit die nicht noch eine Plattform irgendwie machen müssen. Das hat am Anfang ja nicht so funktioniert. Aber irgendwann ging das dann schon, dass das, dass die da die Server hochgefahren haben und man sich selber auch, das war jetzt eine Plattform, Die habe ich zum Recherchieren benutzt, ja, um irgendwie mal was zu finden, aber noch nicht um Unterricht zu machen. Also musste ich mir das selber auch erst irgendwie einarbeiten, wie was funktioniert, was alles geht. Und da kam man dann so Stück für Stück schon rein. Und ja, das lief dann auch.
Ja, weil bei manchen Lehrern lief das ja sofort. Also die sind ja sofort eingestiegen und haben ab dem ersten Tag was auf Mebis hochgeladen, obwohl wir es quasi noch nicht mal benutzen konnten, weil ja alles schon voll überlastet war und so. Und bei manchen Lehrern hat es dann auch ein bisschen gedauert. Aber Hauptsache ist ja, dass es dann funktioniert hat.
Ja, wie war denn das aus eurer Sicht? War das zu viel dann insgesamt? Also ich habe immer versucht, bei meinen Schülern nachzufragen, dann... mit WhatsApp-Gruppen ging es natürlich relativ einfach. Ja? Da war die Kommunikation gut, da konnte ich fragen, läuft so, ist es in Ordnung, kommt er klar. Da war die Rückmeldung immer sofort da. Bei Mebis war die Rückmeldung blöd, ja? Weil bis manche von den Fünften kapiert haben, dass ich jetzt hier eine Frage stelle und die sie beantworten müssen, dann wussten sie wieder nicht, dass sie Häkchen setzen müssen. Dann kamen von 5 Antworten. Dann habe ich bei manchen gesehen, ich stelle 6 Aufgaben rein, so für eine Woche, ja. Und nach einem Tag war alles abgegrast. Ja? Also manche haben das an einem Tag alles runtergerissen, was ja auch nicht Sinn der Sache war. Und da kommt man, also bei Mebis fand ich, war die Kommunikation so zwischen Schüler und Lehrer relativ schlecht. Also da konnte ich erst nachfragen, als die wieder da waren.
Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass es war unterschiedlich. Also manche Lehrer, die haben halt gleich richtig viel reingestellt. Wo ich mir echt dachte, so wow, also wo man echt überfordert war am Anfang, weil es einfach so viele Aufgaben waren. Und bei manchen hat es eigentlich super funktioniert auch. Aber natürlich, dadurch, dass es am Anfang nicht so ganz funktioniert hat und wir ja auch ins kalte Wasser geschmissen wurden, genauso wie die Lehrer, war das dann schwierig, weil ich weiß noch, manche Lehrer haben halt sofort, wie ich ja gerade gesagt habe, angefangen.
Aber ja, aber bei Mebis war es dann echt so, dass ich, nachdem ich immer wieder, ich habe dann so gemerkt, in meiner 5. Klasse, so bei 5, 6 Leuten, da läuft es irgendwie nicht. Ja? Und ich habe dann immer wieder über diese Plattform versucht anzuschreiben. Ja? Das hat dann auch nicht viel gefruchtet. Dann habe ich irgendwann mal eine Mail geschickt, habe mir die ganzen Mailadressen besorgt, habe dann praktisch da Mails geschrieben. Das ging dann ein bisschen. Klären konnte ich es dann echt erst, als ich einfach dann bei diesen 5, 6 Leuten eine Telefonrunde gemacht habe, jeden angerufen habe, bis ich dann wieder jeden erwischt habe. War wieder echt eine Woche im Land. Aber dann war es klar, manchmal war es ein technisches Problem, manchmal war es ein, ich habe es übersehen Problem, oder dann waren Eltern, dann waren Eltern nicht da und die konnten den Computer nicht alleine bedienen. Bei manchen hat wirklich Mebis nachweislich gesponnen, ja, da hat Mebis die Aufgaben nicht hochgeladen. Das war natürlich dann schon für diese 5, 6, ja, ein ganz hoher Betreuungsaufwand, sage ich jetzt mal, bis die auf dem gleichen Stand waren wie die anderen.
Ja, aber da muss man ja auch sagen, hat ja nicht jeder die gleichen Voraussetzungen leider gehabt. Also ich habe das auch bei mir mitbekommen. Also ich glaube, bei uns haben jetzt relativ viele Zugang zu ihren technischen Geräten gehabt, aber trotzdem halt von einer, die dann gesagt hat, ja, ich muss mir meinen Laptop mit meiner kleinen Schwester teilen, wo ich mir echt dachte, puh, da bin ich echt froh, dass meine Schwester und ich da beide unser eigenes Gerät haben und uns das nicht teilen müssen, weil ich glaube, sonst wären wir uns echt an die Gurgel gegangen. Vor allem, wenn die Lehrer dann immer was reinstellen und dann erwarten, dass es am nächsten Tag gleich hochgeladen ist oder so. Ja, da war ich echt froh.
Ja, ich habe ja gemerkt, auch bei mir dann bei den Kleinen, manchmal gibt es also auch nur einen Computer in der ganzen Familie. Ja? Und wenn da nur jemand zu Hause ist, der Homeoffice machen muss, dann ist der Computer erstmal belegt. Und dann dauert es wirklich erstmal länger, bis da irgendjemand unterstützen kann oder überhaupt ran kann an die Materie. Und wenn man dann mehrere Kinder hat, ja, die in verschiedenen Schulen sind, dann wird es schwierig. Ja? Also das, man sieht es als Lehrer nicht. Ja? Man bekommt es dann erst mit, wenn man irgendwie dann mal nachfragt und feststellt, okay, das ist das Problem. Verstehe ich. Ja? Und da fand ich jetzt bei Mebis gut übrigens, dass in diesem Klassenzimmer, das ich immer gesehen habe, auch was die Kollegen reinstellen. Ja. In der 10. in Ethik habe ich dann festgestellt, ich nehme mich da echt zurück, weil ich nicht sehe, was die anderen machen und mir denke, die Kernfachlehrer werden da bestimmt versuchen, relativ viel zu machen. Also, dass jeder dann seinen eigenen Klassenraum hatte, ohne dass man das sah, was die Kollegen da eingestellt haben, das fand ich dann eher suboptimal, ja, weil sonst konnte man sich selber so immer ein bisschen steuern, ja, so viel ist in Mathe drin, so viel ist in Englisch drin, so viel in Geo und so, dann kriegt man das einigermaßen hin.
Und wie war Ihr Eindruck jetzt über die Effektivität vom Zuhause-Lernen? Also haben Sie das Gefühl, dass die Schüler das Gleiche mitnehmen, wie jetzt, wenn sie live unterrichten würden? Oder dass sie sogar mehr jetzt hat über das Thema dann Bescheid wissen, weil sie sich ja selber einarbeiten müssen teilweise? Oder eher schlechter?
Also das war fachabhängig, fand ich jetzt. Und klassenstufenabhängig. Also in der fünften habe ich mich bemüht, Dinge zu machen, bei denen ich mir ziemlich sicher war, dass das so funktioniert. Also Grammatikeinheiten, so Rechtschreibeinheiten, die man dann über Computerprogramme oder um Computerdateien eh relativ gut bearbeiten kann, wo dann der Computer selber auch schnell Rückmeldung gibt. Also ich habe so ein Rechtschreibprogramm, da arbeite ich in der fünften, ja, dann kriegen die immer sofort die Rückmeldung, so und so viel Fehler, und das solltest du üben. Dann kriegen sie sogar Übungen vom Programm ausgewählt. Das geht natürlich super. Ja, und da jetzt mal, was weiß ich, Satzglieder zu besprechen, ja, und dann Übungen dazu zu machen, dann sich was zurückzufordern, das geht auch super. Da kann man das echt gut machen. In der Oberstufe in Deutsch ist es ja schwierig, weil wenn man Literaturunterricht macht, muss man über Literatur reden. Und wir haben es ja in der Schülerzeitung festgestellt, ja, mit unseren Zoom-Konferenzen oder Jitsi und was wir alles ausprobiert haben, weil immer nichts richtig funktioniert hat, dass du ja für so eine Konferenz, wo mehr Leute dabei sind, brauchst du ja wahnsinnig viel Zeit, bis überhaupt einmal jeder zu Wort kommt und bis du überhaupt einmal anfängst. Also das war es dann auch nicht. Ich habe dann Videogruppen eingeteilt, ja, immer so Vierergrüppchen, die dann in Videochats eigentlich das besprechen sollten, und die mussten dann was erstellen und hochladen. Ob sie es dann wirklich in Videochats gemacht haben, weiß ich natürlich nicht, weil ich nicht dabei war, aber sie haben die Ergebnisse hochgeladen und die waren gut. In Ethik genau das Gleiche in der Oberstufe, da willst du eigentlich reden über manche Themen, also du musst eigentlich reden über manche Themen, und das fällt natürlich weg. Also kannst du einen reinen Input machen, den du jetzt so ein bisschen versuchst einzufangen, seit dieser Präsenzunterricht wieder da ist. Aber da wird es ja schwierig. Ja? Ich weiß nicht, ob da alles dann so wirklich da bleibt, wie wenn du es im Unterricht besprichst, wo du sofort auf einen Einwand eingehen kannst, wo du sofort ein Problem diskutieren kannst, wo du sofort eine Frage, die aufkommt, gleich mit allen besprechen kannst. Das ist ja bei Ethik, gerade bei Philosophie, ist ja das manchmal wirklich elementar, ja, dass du die Gedanken, die da dazu kommen, assoziativ sofort, wenn du irgendwie eine neue Idee kennenlernst, dass du die auch besprichst und diskutierst. Das fehlt, also das Diskutieren fehlt, und das ist bei Ethik und Deutsch in der Oberstufe, finde ich, elementar wichtig. Bei den Kleinen würde ich jetzt keinen Aufsatzunterricht machen, habe ich ja nicht gemacht, weil man denkt, das ist auch was, da muss man so Schreibprozesse, ja, wo man immer so stückweise was lernt. Das ist blöd, wenn man da nur irgendwie was abgibt und sich nicht besprechen kann.
Also ich bin zwar nicht in Ethik, aber ich bin in Rallye und ich hatte da zum Beispiel auch das gleiche Gefühl. Also wir haben dann halt immer Arbeitsblätter bekommen zum Durchlesen und halt dann Hefteinträge dazu erstellen oder Bilder anschauen oder interpretieren oder so. Und es war halt einfach nicht wie in der Schule. Also das kann man halt überhaupt nicht vergleichen, weil man nimmt sich halt einfach das Arbeitsblatt, streicht alles Wichtige an, erstellt dann einen Hefteintrag, dann heftet man es in seinen Ordner ab. Und so blöd es dann klingt, dann ist es halt auch wieder vergessen und nicht so besprochen wie im Unterricht quasi, wo ja alle miteinander reden oder diskutieren und jeder gibt so seine Meinung dazu ab. Und dann kommen so die verschiedenen Meinungen auf. Das ist ja eigentlich das, was dann den Unterricht auch ausmacht. Und es war dann echt schade. Also man hat halt dann schon den Unterrichtsinhalt, aber das war es dann halt auch. Also
Und ich denke
ja.
mal, häufig lernt man ja durch dieses Gespräch viel, viel mehr über etwas, als wenn ich jetzt dann ein Schaubild an die Tafel mache und da 20 Begriffe hinschreibe, die natürlich auch
Klar.
gelernt werden können. Aber sich, also auch das Diskutieren selber ist ja ein Lerninhalt, ja, sich zu messen, Argumente gegeneinander abzuwägen und sich selbst da zu messen, wie man in der Diskussion vorankommt, wie man sich mit anderen da irgendwie auseinandersetzen kann. Und das fehlt leider. Und gerade für den Oberstufenunterricht, finde ich, ist das eine der elementarsten Fertigkeiten, die man mitnehmen muss, wenn man rausgeht, ja, dass man sich in so Gesprächen nicht durchsetzen kann, sondern dass man so in Gesprächen einfach teilhaben kann und seine Meinung wiedergeben kann.
Vom Zeitaufwand her jetzt, wie viel Zeit mussten Sie quasi investieren, um diese ganzen Aufgaben für Ihre Schüler zu erstellen oder die Arbeitsaufträge oder das Ganze einzurichten und so? Wie viel Zeit hat das gekostet? Mehr als quasi, wenn Sie in die Schule gehen oder haben sie sich halt ein paar Stunden hingesetzt, effektiv, und dann das abgearbeitet. Und waren dann.
Nehmen wir hier zu Hause, hatte ich immer so, ich habe zu meiner Frau oft gesagt, so, Mensch, ich stelle jetzt für die fünfte was ein, ich brauche eine halbe Stunde. Und dann kam die nach 3 Stunden, du hast doch gesagt, du brauchst nur eine halbe Stunde. Also, man muss natürlich, Entschuldigung, man muss natürlich sagen, die ganzen Korrekturen sind weggefallen, ja, so Schulaufgabenkorrekturen, die schon viel Zeit nehmen. Aber der Zeitmehraufwand am Anfang war erstmal, sich ja das zurechtzulegen. Also ich musste meinen Unterricht, der ja in irgendeiner Art und Weise von einem Konzept ausging, jetzt auf einmal komplett umstellen und mir dann dabei sicher sein, dass das funktioniert, was ich jetzt mache. Und das ist ja schon mal ein Lernprozess. Ja? Also, ich muss mir jetzt nochmal räuspern, Entschuldigung. Ich habe die ganze Zeit so einen Frosch im Hals. Ja? Das heißt, ich musste mich da erstmal komplett umstellen. Das bedeutete auf der einen Seite, dass ich natürlich mit den Instrumentarien und Operanten, mit denen ich gearbeitet habe, die konnte ich einfach nicht eins zu eins übernehmen. Ja? Also, wie gesagt, jetzt habe ich da ein Tafelbild. Super, das macht ja keinen Sinn, ein Tafelbild einfach da reinzugeben und sagen, schreib mal das Tafelbild ab. Ja? Weil dieses Tafelbild entsteht ja aus einem Unterricht, ja, wo man schrittweise das so erarbeitet, dass am Ende das Ergebnis dasteht. Also wie komme ich jetzt auf dieses gleiche Ergebnis, dass das irgendwie hängen bleibt? Das war so die eine Schwierigkeit, das erstmal so hinzubekommen, also vor allem bei den Kleinen. Ja? Bei den Großen fand ich jetzt, ging das leichter, weil du ja eh sehr textlastig arbeitest immer und da halt dann diese Diskussion halt irgendwie anders einfangen musstest. Und dann das nächste war, dass ich dann festgestellt habe, als ich da so eingestiegen bin, boah, da gibt es ja total viele Sachen. Ja? Also normalerweise suchst du halt mal zielgerichtet, was weiß ich, du machst jetzt in Geschichte, sag ich jetzt mal, im Zweiten Weltkrieg und du würdest nochmal gern irgendwie ein anderes Video zeigen und dann suchst du halt mal ein Video zu dem. Ja? Da sitzt dir dann, was weiß ich, je nachdem, so und so lang vor dem Computer und suchst ein Video und dann hast du das. Jetzt auf einmal war es aber, nee, ich brauche eine ganze, also ich muss online unterrichten. Ja? Das heißt, ich brauche eine Batterie von Online-Angeboten und Möglichkeiten, die ich nutzen kann, um das irgendwie hinzubekommen. Und da war das ein Eintauchen in eine Welt, ja, die ja schon existiert, ja, weil jeder halt punktuell immer irgendwas gemacht hat und irgendwo einstellt. Und ich festgestellt habe, hey, da gibt es total viel. Ja, und ich habe mich dann immer so verloren in dem, oh, da gibt es noch was, das könnte man ja nehmen. Boah, das ist ein Grammatikvideo, da erklärt er die Satzglieder. Erklärt das aber nicht die Satzglieder noch besser? Oh, da ist ja noch ein Video, du weißt das ja selber, dann bist du bei YouTube drin und hast irgendwie ein Stichwort und dann macht es plopp 8425 Einträge. Ja? Und du wirst ja dann das Beste. Also guckst dir ganz, ganz viele dieser Sachen dir an und schaust dir, Mensch, welches trifft es denn wirklich? Ja? Und bis auf ein einziges Mal, muss ich sagen, wo ich echt so weit war, dann so, jetzt mal selber eins, weil das ist alles irgendwie kacke. Ja? Also da ging es um Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebensätzen in der 5. Klasse. Ja? Und alles, was ich gefunden habe, war irgendwie kacke. Ja? Weil die einen mit der Fachsprache rumgedonnert haben, die es jetzt irgendwie grafisch und wunderbar hatten und auch mit den Beispielsätzen. Aber dann kamen halt immer nur Fachtermini, die halt der 5. Klässler einfach nicht versteht. Ja? Und sonst gab es da ganz, ganz, ganz viel, von dem ich dann echt auch begeistert war, das mir aber immer wieder an den Rechner gezogen hat, um zu gucken, Mensch, was könnte man da noch finden? Und das ist so eins, was ich mitnehme aus dem Ganzen, dass ich nochmal so einen Bereich kennengelernt habe, wo ich sage, ja klar, das ist zukünftig Teil meines Unterrichts, ja, ob Präsenz oder nicht Präsenz, weil es da ganz vieles gibt, das ich vorher nicht so am Schirm hatte. Wie gesagt, weil ich halt, wenn dann punktuell nach etwas Bestimmten gesucht habe und nicht nach ganzen Konzepten.
Mhm. Naja, aber das ist ja eigentlich auch voll schön zu hören, dass es quasi auch was Positives hatte. Bei manchen Lehrern war das echt super, die dann auch ihre eigenen Videos gemacht haben. Von dem her.
Habe ich in Ethik in der Oberstufe dann auch gemacht, ja. Was schon komisch war, muss ich echt sagen. Also so Einführungsvideos dann zu irgendwelchen philosophischen Themen, die dann noch mit Texten oder Buchtexten weiter begleitet wurden. Und du ja gewohnt bist, wenn du mit Schülern sprichst, dass die vor dir sitzen und dann dir entweder interessiert zuschauen oder in der Nase bohren oder irgendwann zu gähnen anfangen und du feststellst, okay, ich muss das irgendwie anders machen. Und jetzt auf einmal machst du dein Video und keiner guckt dich an, Ja, dann habe ich mir so am Rechner immer so ein Bild noch irgendwie, das ich angucken konnte, damit ich mit jemand spreche, ja, weil es irgendwie so nur in den Bildschirm reinzugucken und sich selbst zu sehen oder an die Wand, das fand ich total strange irgendwie. Aber
Ja.
das hat dann, glaube ich, auch funktioniert. Ja. Ich habe dann Rücksprache gehalten mit denen, die ich gesehen habe, die, wenn sie jetzt ehrlich waren, dann meinten sie, dass das alles eigentlich gepasst hat, so, ja, dass sie damit was anfangen konnten. Und auch das ist es, ja, weil sie über zu überlegen, hey, ich mache jetzt ein Video zu Aristoteles. Ich mache ein Video zu Aristoteles. Okay, ich mache jetzt ein Video zu Aristoteles. Was mache ich in meinem Video? Ja, im Unterricht kommt ja viel durch Fragen. Ja, da wird viel durch Fragen vorangetrieben. Ich muss die Fragen dann noch mit im Kopf haben, die vielleicht kommen könnten und darf mich nicht verlieren. Also manche Videos habe ich echt dreimal aufgenommen, weil man dann, ich habe es mal angeguckt, boah, was für ein Gigatze, ja, das kann man keinem Menschen vorspielen. So. Weil da hat der Gedanke und dann der Gedanke. Aber ja, auch das war spannend, irgendwie mal sowas zu machen.
Haben Sie mal selber gehört, was Sie sonst so im Unterricht
Ja,
reden?
stimmt, ja, genau.
Ja, und die Schüler dachten sich auch nur so, als sie das Video gesehen haben, boah, peinlich, jetzt lädt Hartmann schon wieder ein Video. Nee, aber es ist tatsächlich, also ich hatte, bei mir haben auch ein paar Lehrer Videos hochgeladen. Und es war tatsächlich, also am Anfang halt voll komisch, einfach so, wenn die Lehrer ein Video hochladen, wo man sich nur so denkt, okay. Aber das ist halt dann einfach doch besser als so Lernvideos von irgendwelchen anderen Leuten, die dann halt so über alles Mögliche reden, was jetzt vielleicht gar nicht mit dem Thema zu tun hat, die einfach so allgemein darüber reden. Von dem
Das
her.
ist der Punkt, ja, weil die anderen haben einen anderen Unterricht und da passt das Lernvideo an irgendeine
Ja.
andere Schnittstelle, die jetzt bei dir gar nicht geht, ja. Aber bei mir war es also, du guckst dann erstmal hier in deinem Arbeitszimmer dich hinter dir um, okay, das muss ich noch wegräumen, ja. So sollte das nicht aussehen, was kann man da gucken? Sieht das einigermaßen ordentlich aus? Ja, es ist, du holst ja die Schüler ja in deinen privaten Bereich rein und machst dich ja auch, das darf man auch nicht vergessen, als Lehrer, in einer gewissen Art und Weise verletzlich. Ja? Weil du gibst einen Content
Ja.
raus. Ich habe dann zwar schon da gesagt, ich möchte nicht, dass das irgendwo anders erscheint und ich erwarte, dass das so ist, aber trotzdem habe ich es nicht in der Hand. Ja? In dem
Klar,
Moment,
jetzt
genau,
passieren.
gebe ich es raus. Ja?
Theoretisch.
Und Stickermania bei manchen
Oh
Oberstufenschülern,
ja.
da, ja, manche bedenken das ja, glaube ich, gar nicht, ja? Dass sie da mit Dingen arbeiten, die nicht in Ordnung sind. Ja, wenn sie irgendwie
Ja.
Sticker basteln oder sonst was. Also es ist schon auch so ein Akt des Vertrauens, ja, zu sagen, ich mache hier ein Video, wo ich selbst spreche, ja, nicht irgendwie was konstruiere. Und ich muss darauf vertrauen, dass das dann irgendwie auch in diesen Räumen bleibt. Ja.
Vor allem bei mit den Stickern und so. Vor allem, es muss ja auch alles richtig sein, was sie dann sagen. Also im Unterricht, da redet man ja dann so und redet so und das hören einem eh nicht immer alle zu. Und dann sagt man halt nochmal einen anderen Satz, um das wieder zu relativieren oder keine Ahnung was. Aber wenn man halt ein Video hochlädt, dann ist es halt genauso, wie man es gesagt hat und Punkt ist und man kann halt dann nicht, ja, also ich meine, in einem normalen Gespräch oder wenn dann Fragen aufkommen, ist es einfach nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Und nicht so ernst und so, ich weiß nicht, das wirkt dann einfach
Naja,
ganz
klar.
anders gleich.
Und übrigens, in meinem Unterricht hören immer alle zu, ne, damit wir uns auskennen. Ne, ne?
Ja, ja, jeder Einzelne.
Jeder. Nee, aber das stimmt. Ja,
Ja.
das kommt auch nur dazu. Ja? Wie gesagt, manches Video dreimal, wenn man es sich dann anhört, okay, das könnte missverständlich sein. Und klar, du willst dann nichts rausgeben, was nicht hundertprozentig stimmt. Ja? Weil
Ja.
es dann nicht, weil es in der Welt ist, sondern weil du es nicht mehr einfangen kannst. Ja, wenn ich mich verspreche im Unterricht, ja, oder irgendwie mal was verwechsel im Kopf, was ja auch vorkommen kann, dann fällt mir das im Unterricht auf. Und dann kann ich nochmal sagen, nee, Moment, Leute, war andersrum, ja, habe ich jetzt irgendwie einen Dreher im Kopf gehabt, ja. Das kann ich in einem Video nicht. Ja. Und das wäre ja dann
Ja,
total
klar.
kacke, ja. Dann das zweite Video, übrigens, das im ersten Video war falsch und dann das dritte Video, ah, das im zweiten war falsch. Also da würde man sie ja echt, da würde man echt die Hosen runterlassen, sage ich jetzt mal so.
Ja, das stimmt. Das ist dann halt so gesagt, ne? Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass es für manche Schüler natürlich ungerecht gewesen ist, wenn sie jetzt keinen Zugang, nicht den gleichen Zugang wie ihre Mitschüler hatten zu einem Laptop oder zu einem PC oder so. Wo glauben Sie, sind da die größten Nachteile dabei entstanden?
Also da glaube ich, man sind wir jetzt ja Gott sei Dank noch in so einer seligen Blase am Gymnasium. In anderen Schularten ist es, glaube ich, viel, viel, viel schwieriger. Aber es hängt gerade am Gymnasium deswegen, weil wir halt viele Eltern haben, die selbst eine akademische Grundbildung haben, ja, und denen die Ausbildung ihrer Kinder auch wahnsinnig wichtig ist. Gibt es natürlich überall, ja, aber bei uns sind die halt gehäuft. Und wenn da die Unterstützung vom Elternhaus nicht möglich ist, dann wird es für Kinder schwer. Ja, und das muss ja jetzt nicht nur sein, weil die Eltern nicht wollen, sondern es kann ja sein, lass beide Eltern in einem systemrelevanten Beruf sein, die arbeiten müssen. Dann wird es für die Kinder echt schwer, da auf dem gleichen Level zu bleiben wie die anderen, wo halt sich ein Elternteil kümmern kann, ja, oder beide Elternteile, wie jetzt bei Lehrern, ja, die da sein können, ja, und sagen können, ja, jetzt machst du das mal so, jetzt machst du das mal so. Und selbst da gab es irgendwie so Fragen, ich weiß, eine Schwägerin von mir, die selber Realschullehrerin ist, hatte die Kleine in der 5. am Gymnasium jetzt, und die hat mich dann gefragt, der Lehrer in Füssen, der donnert die zu, und das kann doch nicht sein, dass wir das alles machen, ja. Und die dann gesagt, nee, das und das macht er jetzt am besten nicht, sondern das, weil das kann man machen und das andere geht ja sowieso irgendwie nicht, ja. Also selbst da gab es Fragen, aber jetzt, wenn man überhaupt nicht in dem Thema ist, ja, wenn man von Mathe wirklich keine Ahnung mehr hat, ja, die ich übrigens auch nicht hätte, ab einer gewissen Jahrgangsstufe, dann wird es, glaube ich, schon schwierig, wenn ein Kind zu Hause sitzt und sagt, Mensch, da komme ich jetzt nicht weiter. Oder wie gesagt, wenn ich zeitlich es nicht liefern kann. Ja, Bekannte von uns hat dann gesagt, sie macht von 5 in der Früh bis um 9 Homeoffice, damit sie dann die Kinder helfen kann. Ja. Was das für ein Aufwand ist, ja, um 5 in der Früh schon selbst zu arbeiten, damit ich dann hinterher mich um die Schule meiner Kinder kümmern kann. Also da, glaube ich, hat schon zu Schieflagen geführt, die, ja, wie gesagt, zum einen dadurch bedingt waren, wie gesagt, haben wir ja schon gesprochen, dass die technische Ausrüstung gar nicht so da war, zum anderen, dass die Eltern aus zeitlichen Gründen nicht helfen konnten oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht helfen konnten und dass dann Kinder halt mit Dingen allein blieben. Und da ist auch der große Nachteil, wo wir eingestiegen sind. Wenn ich Schüler nicht sehe, dann kann ich da ganz schlecht helfen. Ja. Sowas kommt ja auch vor im ganz normalen Unterricht, ja, dass da irgendwas nicht funktioniert, irgendwo eine Schieflage ist oder so. Und dann kann man aber als Lehrer unterstützend eingreifen, ja, und kann sagen, pass auf, ich rede mal oder ich mach mal das oder jenes. Und das fällt komplett weg. Und wenn dann die Kommunikation auch noch wegbricht, also ganz schwierig wird, ja, dann ist auch dieses Einfangen von Problemen schwierig, ja, weil du weißt das ja.
Ja, klar. Nicht, ja? Es ist ja auch für die Schüler, glaube ich, nicht einfach gewesen am Anfang, vor allem wenn man jetzt gar keine Hilfe hat. Ich stelle mir jetzt einen Fünftklässler vor, der jetzt vor Mebis sitzt. Also angenommen, er hat jetzt einen Rechner überhaupt, dann ist es ja eh schon gut. Aber dann, wenn man nicht weiß, wie man dort eine Frage stellt dem Lehrer oder wie man überhaupt die Frage formulieren soll, weil manchmal ist es ja auch so, wo man sich nur so im Unterricht so denkt, können Sie mir das nochmal erklären? Und der Lehrer so, ja, was soll ich dir denn erklären? Und dann so, ja, das alles. Und auf Mebis kann man ja nicht schreiben, können Sie mir das alles bitte nochmal erklären, weil das geht ja auch nicht. Und der Lehrer kann ja dann auch nicht in so einer Textnachricht vielleicht genauso das wieder erklären, wie er es im Unterricht machen würde, wenn er das Heft oder das Tafelbild vor sich hätte und das dann genauso erklären kann. Deswegen verstehe ich schon, dass sich da manche echt ein bisschen alleingelassen gefühlt haben, obwohl die Lehrer natürlich alles versucht haben. Aber es ist halt am Anfang trotzdem richtig überfordernd, glaube ich, vor allem für die Kleinen. Also bei den Großen, glaube ich, ist es dann echt einfacher, weil die sich ja selber damit auskennen und einarbeiten können und so. Aber bei den Kleinen, glaube ich, ist es echt ein Problem. Bei mir war es auch so, meine Eltern, die haben auch gearbeitet und meine kleine Schwester war zu Hause und die ist jetzt zum Glück in der 7. Klasse, aber da war es trotzdem so, dass sie halt mal eine Frage hatte oder so und die kann ich ihr dann natürlich, also in der 7., die kann ich zum Glück noch beantworten, die Fragen, aber wäre sie jetzt älter, hätte ich keine Ahnung mehr davon gehabt, also in Mathe, 7. Klasse geht noch, aber alles drüber.
Ja, man ist ja nicht im Stoff, ja, man wird es ja hinbekommen, wenn man sich in manchen Dingen wieder einarbeitet, aber wer hat denn die Zeit? Also viele Eltern haben doch nicht die Zeit, sich jetzt nochmal einzubeißen in, was weiß ich, Funktionen oder sonst was, ja, weil sie viel anderes zu tun haben. Ja. Ja? Und dann hast du, ein Vater hat gesagt, ja, ich mache jetzt gerade 3. und 5. Klasse parallel. Ja, dann hast du jemanden in der 3. oder 4., dann geht es um Übertritt und so. da ist ja die nächste Schwierigkeit, ja, worüber wir noch nicht gesprochen haben, so über Schnittstellen, ja. Also wen trifft es denn groß? Ja? Ich finde, dass ihr in der 11. eigentlich mit die größten Verlierer seid in dem Ganzen. Ja? Ihr habt jetzt dann März, April, Mai, Juni, Juli keinerlei Prüfungen, keine Situation, wo ihr euch auf was vorbereiten müsst, wo ihr euch für eine Schulaufgabe mental vorbereiten müsst, kognitiv vorbereiten müsst, wo ihr dann die Prüfungssituation habt, wo ihr drin sitzt und das abrufen müsst. Ja? Und da werdet ihr auf einmal in der 12. drin sitzen und dann geht's hoppla hopp, dann sitzt ihr im Abi und euch fehlt es. Ja? So viel wie es manche bestimmt feiern, ja, keine Prüfungen, jip, jip. Aber das fehlt. Mhm. Ja? In der 10., wenn es darum geht, hat man die mittlere Reife oder nicht. Ja? Manche würden ja gern aufhören nach der 10. oder woanders hingehen. Das geht jetzt so einfach nicht. Ja? Wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich schon mal da bleiben, ja, weil ich kann nicht an eine andere Schule, ja, an die FOS geht nicht, wenn ich nicht die Noten jetzt schon habe. Man konnte sich nicht mehr verbessern, ja, also großartig, also man kann zwar mündliche Noten noch ergänzen oder Ersatzprüfungen machen, aber das ist ja ein gigantischer Lernaufwand, um das jetzt alles zu bewältigen.
Ja.
Und da sehe ich ganz große Probleme, ja, in diesen Schnittstellen oder auch, dass Schüler halt, ja, das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht erzählen, ja, dass die Struktur einfach wegfällt, ja, die Nacht zum Tage gemacht wird und man nicht mehr in diese Schulstruktur reinkommt, dann die Arbeitsstruktur, dass da ein halbes Jahr wirklich wegbricht, da fängt man nicht nach einem halben Jahr an, super, wieder Schule, jetzt machen wir wieder Noten, ja. Sondern das wird ganz, ganz schwierig werden.
Also zu diesem Wiedereinstieg, das war bei mir auch so der erste Tag wieder, der Präsenzunterricht quasi, wo wir dann alle zur Schule gegangen sind, war ja sowieso komisch, weil ja erstens nur die Hälfte quasi da war, weil wegen A und B ja quasi die Hälfte zu Hause dann immer hat. Und es war sowieso komisch, quasi dann mit Abstand so seine Freunde zu sehen, wenn man sie überhaupt gesehen hat, sofern sie nicht in einer anderen Gruppe sind. Und dann so...
Wenn man Freunde hat.
Dann einfach in den Unterricht zu gehen mit Abstand, so dann teilweise, wir saßen in einem Kurs zu viert drin und es war richtig komisch, dann so eine Doppelstunde, ich will jetzt kein Fach sagen, weil sonst nicht, dass der Lehrer das hört, aber dann so drin zu sitzen und dazu zu hören, eine Doppelstunde, wo ich mir echt dachte, wow, ich habe noch nie was Langweiligeres gehört. Also auf der einen Seite habe ich mich voll nicht gefreut, würde ich sagen, aber es ist schon wieder so ein Stück Normalität, das einfach zurückkommt und wofür ich dann auch echt dankbar war irgendwie. Aber es ist halt schon komisch, sich dann wieder einfach zu konzentrieren. Ich weiß, es klingt jetzt blöd, aber zu Hause sitze ich halt hier.
Nee,
und
ich verstehe das voll.
Wenn ich Hunger habe, dann hole ich mir was zu essen. Und wenn ich mich gerade nicht konzentrieren kann oder keinen Bock habe oder irgendwas anderes machen will, dann mache ich das da halt. Und dann sitzt du da im Unterricht, wieder in der Schule und denkst dir so, boah, jetzt habe ich Hunger, jetzt will ich gern was essen. Geht halt nicht, ne? Das habe ich jetzt so 3 Monate gemacht, einfach immer das gemacht quasi, was ich wollte. Und dann auf einmal hat man wieder so den Unterricht. Man hat niemanden, keine Ahnung, mit dem man ratschen kann oder so. Und sitzt dann da einfach so und hört einfach die Doppelstunde zu und denkt sich so, boah, wann ist endlich aus?
Ja, und man hat, wie gesagt, man hat keine Überprüfung aus eines Leistungsstandes. Ja? Also, wo stehe ich jetzt? Ich will ja Abitur machen nächstes Jahr. Was kann ich? Wo muss ich noch irgendwie ranklopfen? Ja, funktioniert das in Mathe? Funktioniert das in Englisch? Bin ich da fit? Kann ich das wählen als drittes, viertes oder fünftes Abiturfach? Und das wird wirklich fehlen, soweit ich auch verstehe, dass manche jetzt sagen, ja gut, es befreit jetzt, keine Noten machen zu müssen. Finde ich ja richtig, in der Situation jetzt keine Noten zu machen. Also da braucht man gar nichts abtun. Das wäre jetzt ein Blödsinn, irgendwie jetzt Schulaufgaben reinzuklopfen oder Exen zu schreiben, weil es, glaube ich, viel wichtiger ist in der Zeit jetzt die Zeit zu nutzen, um nochmal erstens aufzufangen, ja, was jetzt alles verloren gegangen ist und zum Zweiten wieder Inhalte vermitteln zu können, also voranzukommen. Aber das wird wirklich, wirklich fehlen. Ja.
Die Fragen, die Sie gerade genannt haben, das sind halt wirklich genau exakt die gleichen Fragen, die ich mir auch gestellt habe, weil ich mir halt echt dachte, dann auch so mit den Abiturfächern, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil es hängt ja auch immer vom Lehrer ab und teilweise hat man die Lehrer dann auch erst zum ersten Mal in der Oberstufe und dann dachte ich mir halt echt so, ja, letztes Jahr war ich in dem Fach so, ja, hat mir einigermaßen Spaß gemacht, in Anführungszeichen, also ging. Und dieses Jahr war es halt einfach was komplett anderes und man hat halt bis jetzt erst eine Klausur geschrieben und jetzt kommt dann noch eine Klausur quasi in 12.1 und spätestens dann muss man sich entscheiden, ob man darin quasi Abi macht oder nicht. Und jetzt, wenn man quasi, wenn diese, ja, einfach die Prüfung fehlt, also diese eine Prüfung, die macht ja schon voll viel aus in 11.2, diese Erfahrung einfach, ob man damit jetzt klarkommt, ob man das jetzt wirklich machen will, ob man da auch gut drin ist, dann fehlt da natürlich ja einiges.
Ich finde ja gut, dass sie jetzt das so managen, dass man 12.1 noch hernehmen kann, um die Noten für 11.2 zu bestimmen. Ja, das habt ihr ja schon bekommen, glaube ich. Mhm. Weil ja, ja viele ja in 11.1 eher mal schwächer anfangen, weil es ja so eine Umstellung ist, ja, auf einmal in Geschichte, in Ethik, in Religion, in Bio, überall Klausuren zu schreiben, ja, für über mehrere Stunden, nicht sich eine Stunde was merken und dann alles wieder vergessen, sondern ich muss das Zeug ja länger parat haben und habe relativ viel Klausuren, was heißt relativ, ich habe viel Klausuren, genau, und da war ja bei vielen in 11.1 das immer erst so ein bisschen ein Praxisschock, ja, und da waren die Noten jetzt bei manchen nicht immer so gut, ja, sondern die Noten kamen dann in 11.2, wo die dann gemerkt hast, ja, jetzt haben sie es kapiert, ja, wo es langläuft und was sie da leisten müssen. Und deswegen ist es gut, dass sie 12.1 da jetzt hernehmen, allerdings kriegt es natürlich jetzt für 12.1 so ein Gewicht. Ja. Jetzt weiß ich irgendwie, aha, ich muss jetzt, das ist, sind unter Umständen die Noten für 2,5 Jahre. Ja. Vor allem, wenn 11.1 nicht lief. Ja,
das dann muss 12.1 laufen.
Ja, also das ist, ja, wie gesagt, und das dann nach einem ja, halben, guten halben Jahr, wo ich keinerlei Überprüfung hatte von dem, was ich kann. Ja. Und manche echt, also, ja, ich wüsste nicht, wie ich als Schüler gewesen wäre, aber manche meinen, sie haben jetzt wirklich 6 Monate Ferien und so tun, als hätten sie 6 Monate Ferien. Und dann sollen sie aber im September auf einmal wieder den Schalter umlegen. Und wir wissen auch noch nicht, ob es im September ja wieder ganz normal weitergehen wird. Also ja, wahrscheinlich ist es ja, ja eher, dass es auch noch ein bisschen ungenau weitergeht. Ja.
Ja klar, das kann einem ja auch niemand sagen, wann dieser normale Schulalltag wieder möglich sein wird, so wie wir es kannten. Hm. Würden Sie sagen, dass es jetzt halt anstrengender war?
Also angenehmer finde ich nach wie vor das Unterrichten vor einer Klasse. Ja, weil das ist das Metier, in dem ich mich wohlfühle. Ja. Das andere ist ein Ersatz und es wurde am Ende hin, fand ich jetzt bei mir dadurch angenehmer, dieser Ersatz, weil man halt dann gewisse Kompetenzen sich wieder angeeignet hat, die einem dann geholfen haben, das so zu machen, dass man damit zufrieden war. Ja, es geht ja immer um eine Zufriedenheit, die man braucht, um da irgendetwas ja, abschließen zu können, ja, so Unterrichtseinheiten. Aber definitiv angenehmer ist es, da zu stehen und zu unterrichten, ja, weil es einfach schöner ist. Ja. Also das ist ja das, was man an seinem Beruf mag, dass man mit jungen Menschen und auch noch mit Kindern und schon fast Erwachsenen oder Erwachsenen, je nachdem wie man sieht, dass man da ja in diesen verschiedenen Stufen ganz andere Gespräche führen kann und das ganz anders machen kann. Also deswegen würde ich schon sagen, auf jeden Fall angenehmer ist der Unterricht. Und was noch so ist, wo man jetzt, das hat aber was eigentlich wahrscheinlich damit zu tun, ja, dass ich jetzt ja nur Mittelstufenbetreuer bin, dass es halt manche Problemfälle gibt, die man besprechen müsste und die man jetzt ganz, ganz schwierig einfangen kann, ja, weil man halt nur telefonieren kann, weil man sie nicht persönlich gegenüber sitzen kann und weil man manches auch nicht mehr mitbekommt. Ja, also es fällt schon was hinten runter, das man nicht sieht. Ja, und das macht in manchen Bereichen durchaus Sorge, ja, weil man sich denkt, Mensch, Mist, ja, da bleibt jetzt unter Umständen jemand auf der Strecke, weil er jetzt eben da drin sitzt, ja, mit wie geht's weiter in der Schullaufbahn oder es gibt ja ganz viele Probleme, die da bei einem aufschlagen, ja, die sagt man ja nicht öffentlich, kriegt ja keiner mit, ist ja vieles ganz vertraulich auch und das fehlt natürlich, ja, wenn man als Lehrer auch nicht erreichbar ist, also schwer erreichbar ist für einen Schüler, ja. Und es ist ja immer was anderes, einen Lehrer anzusprechen, Mensch, könnten Sie mal, als jetzt hier irgendwie zu schreiben, ja. Also es ist eine viel, viel größere Hürde, ja. Oder auch vom Lehrer, der halt sieht, da läuft was nicht und der einen dann anspricht und sagt, Mensch, was ist denn los? Ja, irgendwas, dir geht's nicht gut. Auch das fällt weg. Ja, und das finde ich so mit das größte Problem bei dem Ganzen. Ja, Unterrichtsinhalte, mein Gott, ja, und wenn man jetzt mal nicht weiß, was die Fabel ist, wird man nicht dran sterben. Ja? Und ja. Wenn man nur ein Märchen gelesen hat, wird man es auch überleben oder nur ein Gedicht. Ja? Also Unterrichtsinhalte kann man wirklich ganz, ganz viel zusammenkürzen eigentlich, weil sie ja nur ein kognitives Wissen sind. Ja? Aber unterrichten bedeutet ja auf einer affektiven Ebene, auf einer emotionalen Ebene zu arbeiten und da halt auch zu begleiten und zu unterstützen, jemanden helfen, sich zu entwickeln. Ja? Und das geht natürlich so nicht. Ganz schwer nur, ja.
Ja, klar. Ich stelle mir das echt schwer vor, dann so eine E-Mail zu schreiben oder so förmlich, also so formell das dann noch zu formulieren. Ja. Aber jetzt sind wir ja froh, dass es zumindest schon wieder Präsenzunterricht gibt und eine Woche jeweils in der Schule.
Ja, sind wir da froh?
Quasi stattfindet. Ja, einigermaßen. Nee, also ich war ja bis jetzt erst eine Woche in der Schule und ein Tag davon war Feiertag. Von dem her war das eigentlich echt entspannt. Also es war wirklich entspannter als während zu Hause, weil ich halt auch nur bis 1 hatte, manchmal bis 12.15 Uhr, manchmal nur bis 9.30 Uhr. Also war das jetzt noch keine richtige Schulwoche.
Ich finde es eher creepy, aber, so wie es halt abläuft. Ja, mit reinkommen, ja, bei den Kleinen, ja, desinfizieren, ja, auf Stühle setzen, dort warten, abgeholt werden. Ja. Pause für die Kleinen in festgelegten Freilandarealen. Ja, also. Und dann, und dann im Unterricht nicht, also gerade bei den Kleinen, wo so viel im Team abläuft. Ich hatte zum Beispiel in der 5. so ein Projekt, wir haben Lektüre gelesen und dann haben sie so Filme gemacht, ja, und so Standbilder, die sie dann so aneinander, also so Comics auch. Und das hätten wir halt jetzt zusammenführen müssen, dann im März, ja. Und da war schon ganz viel Arbeit drin und das geht halt jetzt nicht, ja, weil sie in Teams nicht arbeiten dürfen. Und das fällt halt so hinten runter und dieses Kreative fällt so hinten runter. Das ist das, was ich am meisten mit bedauere, wenn jetzt Unterricht ist, dass man weniger Möglichkeiten hat, so im Team kreativ zu arbeiten. Ja, man muss wahnsinnig viel Inhalt machen, um einfach so viel aufzufangen, wie geht. Ja. Und ich denke da schon immer, was braucht man denn wirklich für nächstes Jahr? Und den Rest lässt man dann eh hinten runterfallen. Aber trotzdem, das ist schon einiges.
Ja. Das fällt einem aber auch immer erst auf, wenn man es nicht mehr haben kann. Weil teilweise, bei manchen Lehrern haben wir davor auch nie so wirklich Gruppenarbeit gemacht. Oder ja, mal ab und zu, aber nicht wirklich viel. Und jetzt, wo der Unterricht wieder angefangen hat, war es eigentlich richtig witzig, dann zu hören, wie die Lehrer, ja, leider können wir jetzt keine Gruppenarbeit mehr machen.
Ja, es ist alles überhaupt ein Arbeitsblatt auszuteilen. Also, nee, ich kann jetzt da nicht einfach reingehen. Ja. Ich muss Mundschutz anlegen. Eigentlich, alle Kinder müssen Mundschutz anlegen, ja. Und dann gehe ich da durch, teile das aus, dann setze ich mir wieder hin. Ja,
ja gut. Dann bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Fragen zu beantworten.
Total gerne.
Ist ja doch nochmal was ganz anderes als aus Schülersicht. Und ja, also wenn ihr noch irgendwelche Wünsche oder Fragen habt, was wir im Podcast besprechen sollen, dann könnt ihr uns natürlich gerne eine Mail schreiben, die steht auf unserer Homepage, oder eine DM auf Instagram, wir heißen da blickkontakt-regensburg, da könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen, da freuen wir uns sehr. Und ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, Ihnen natürlich auch.
Wünsche ich dir auch, und ich bedanke mich, hat Spaß gemacht.
Ja, finde ich auch. Genau. Dann macht's gut und bis zur nächsten Folge von Blickkontakt, der Podcast.